Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
Big Brother is watching you.
Auf jedem Treppenabsatz starrte dem Liftschacht gegenüber das Plakat mit dem riesigen Gesicht von der Wand. Es war eines jener Bilder, die einem mit dem Blick überall hin zu folgen schienen. Der große Bruder sieht dich, lautete die Textzeile darunter.
Big Brother is watching you ist ein geflügeltes Wort geworden. Der Satz stammt aus George Orwells berühmtestem Roman 1984. 1984, ein Zahlenspiel mit dem Erscheinungsjahr 1948, zeichnet ein totalitäres Regime, das vom Engsotz beherrscht wird. An jeder Hausecke hängen Plakate mit dem großen Bruder, einem riesigen, schwarz-schnurrbärtigen Gesicht, das seine Untertanen durchdringend anblickt. Überwachung, Propaganda, Gedankenkontrolle, Vergangenheitsfälschung, Folter, Liquidierung. Das sind die Prinzipien, die in Orwells düsterer Utopie herrschen. Und sein Held Winston Smith, Faktenfälscher im sogenannten Wahrheitsministerium, wird an ihnen scheitern.
Krieg ist Frieden. Freiheit ist Sklaverei. Unwissenheit ist Stärke.
Der Teleschirm war Sende- und Empfangsgerät zugleich. Jedes von Winston verursachte Geräusch, das über ein gedämpftes Flüstern hinausging, würde registriert werden. Außerdem konnte er, solange er in dem von der Metallplatte kontrollierten Sichtfeld blieb, ebenso gut gesehen wie gehört werden. Man konnte natürlich nie wissen, ob man im Augenblick gerade beobachtet wurde oder nicht. Wie oft oder nach welchem System sich die Gedankenpolizei in jede Privatleitung einschaltete, darüber ließ sich bloß spekulieren.
2 und 2 ist 5.
George Orwell ist für mich einer der faszinierendsten Schriftsteller der englischen Sprache überhaupt, der es verstanden hat, wie wenig andere, Ideen in die Welt zu setzen, die mit Begriffen verbunden sind, die heute jeder Mensch benutzt, wie zum Beispiel Big Brother, obwohl nicht jeder mehr weiß, wo das eigentlich herkommt.
Anglistikprofessor Christoph Bode von der Ludwig-Maximilians-Universität in München ist spezialisiert auf moderne englische Literatur. George Orwell ist für ihn heute aktueller denn je.
Big Brother is watching you, das soll ja erstmal heißen, der große Bruder passt auf euch auf. Also ihr seid die kleinen Kinder, aber der will euch was Gutes und ihr könnt euch ganz sicher fühlen. Und dann heißt es aber auch, der große Bruder überwacht euch.
Erschreckend aktuell. George Orwells 1984. Unheimliche Verwandtschaft zwischen der NSA und dem großen Bruder. Der Tagesspiegel, 27. Juli 2013.
USA. NSA-Spionagezentrum soll die Welt bespitzeln. Orwells Big Brother wird real. Das Internetportal Trends der Zukunft.
Orwell im Auto. Wem gehören die Daten? Navi, Smartphone-Schnittstelle, Airbag-Speicher. Selbst die Batterie sammelt mitunter Daten. www.heute.de, 29.01.2014.
Im Juni 2013 landete George Orwells 1984 plötzlich auf den Bestsellerlisten. Der Verkauf bei Amazon war über Nacht um 6000% angestiegen. Edward Snowden hatte gerade enthüllt, wie der amerikanische Geheimdienst NSA die Bürger ausspionierte.
Er hat bestimmte Trends in seiner Gegenwart beobachtet und dann sich überlegt, wohin das wohl führen würde, wenn man das systematisch fortführen würde. Diese technische Sache mit der Überwachung durch die Telescreens, die scheint mir in seinem Roman 1984 auch nicht so wichtig und dominant zu sein, wie die Überlegung, was passiert eigentlich mit der Wahrheit, wenn ein totalitäres Regime in der Lage ist, permanent die Vergangenheit zu verfälschen und alle Dokumente neu herzustellen, auf die man sich gerne beziehen würde, wenn man den Beweis führen will. Aber hoppla, das war doch eigentlich ganz anders.
Warum ich schreibe. Mein Ausgangspunkt ist ein Gefühl von Parteilichkeit, ein Gespür für Ungerechtigkeit. Wenn ich anfange, ein Buch zu schreiben, sage ich mir nicht, jetzt werde ich ein Kunstwerk schaffen. Ich schreibe es, weil ich eine Lüge entdeckt habe, die ich aufzeigen will. Irgendetwas, worauf ich die Aufmerksamkeit lenken möchte. Mein wichtigstes Anliegen ist, gehört zu werden.
George Orwell, der eigentlich Eric Blair heißt, aber seine Bücher unter Pseudonym schreibt, versteht sich als politischer Schriftsteller. Leben und Schreiben ist bei ihm eins.
Er ist ein furchtbar moralischer Schriftsteller und das ist natürlich auch so ein bisschen das Antiquierte an ihm. Er ist so liebenswert antiquiert, weil er wirklich an diese Dinge glaubt und eben auch sich nicht beirren lässt durch den Hinweis dieser Pragmatiker, die sagen, die Welt ist doch nicht so und lass das doch mal bleiben. Er gehört zu dem Schlag von Menschen, die sagen, das weiß ich auch, dass die Welt nicht so ist, deshalb will ich ja, dass sie anders wird.
Orwell inszenierte sich selbst gern als Proletarier, um seiner Klassensympathie Ausdruck zu verleihen. Bekannte erzählen, er habe seinen Tee demonstrativ aus der Untertasse geschlürft, statt ihn aus der Tasse zu trinken, und mit einem aufgesetzten Cockney-Akzent gesprochen, statt in seinem exquisiten Oxford-Englisch. Dabei war er alles andere als ein Proletarier. Sein Vater stand in Indien im britischen Kolonialdienst und hatte dort im Opium-Department gearbeitet. Noch als George Orwell, damals Eric, und seine beiden Schwestern klein waren, siedelte seine Mutter ohne ihren Mann von Indien nach England um. Die Familie war gut situiert, aber nicht reich. Man schickte Eric zunächst auf die St. Cyprian's Privatschule, später nach Eton, eines der renommiertesten Colleges in England. Allerdings mit einem Stipendium, da das Schulgeld hoch war. Weil seine Noten zu schlecht waren, bekam er kein Studienstipendium. So trat er in die Fußstapfen des Vaters.
1922 bis 1927. Eric Blair dient in der Imperial Police in Burma als Polizeichef.
In jeder indischen Stadt ist der europäische Club die geistige Zitadelle, der eigentliche Sitz der britischen Macht. Das Nirvana, nach dem die eingeborenen Beamten und Millionäre vergeblich schmachten. Das war hier doppelt der Fall, denn der Club von Kioktada rühmte sich, dass er fast als einziger Club in Burma nie einen Orientalen als Mitglied aufgenommen hatte.
Seine Aufgabe war, Polizeichef zu sein für eine Region, in der ungefähr 200.000 Menschen lebten, in der aber andererseits nicht so wahnsinnig viel los war. Ich glaube nicht, dass man ihm vorwerfen kann, dass er nun ein besonders brutaler Vertreter der britischen Kolonialmacht gewesen ist. Aus der Zeit gibt es Äußerungen, dass der Zug, der ihn am stärksten charakterisiert hat, seine absolute Fairness allen Leuten gegenüber gewesen sei. Aber trotzdem hat er doch auch gesehen, dass dieses Land dem englischen Kolonialreich einverleibt war und dass es ganz klare Herr-Diener-Beziehungen gab. Es hat ihn gestört, Teil dieses Apparates zu sein.
Orwell zog daraus Konsequenzen. Er quittierte seinen Dienst bei der Imperial Police und kehrte zurück nach England, um zu schreiben. Seine kolonialen Erfahrungen fließen ein in seinen Roman »Tage in Burma«. Orwell schildert darin die Engstirnigkeit der dort lebenden Engländer, ihren Dünkel. Aber auch die Einheimischen werden alles andere als idealisiert. Upo Khin, der Distriktrichter von Oberburma, ist ein korrupter Machtmensch. Seinen Gegenspieler, den loyalen Dr. Veraswamy, will er durch Verleumdung ausschalten. Die Manipulation von Wahrheit ist also schon in Orwells frühem Werk ein Thema, genauso wie die strikte Trennung zwischen Klassen und Rassen.
1928 bis 1931. Orwell arbeitet als Tellerwäscher, Englischlehrer und Journalist in Paris und London. 1931 unternimmt er ein Selbstexperiment. Er lebt als Tramp auf der Straße.
He was summing up his life at 28, financially of course, and said that he from writing he'd made £100 and from teaching or tutoring.
Mit 28 zog er dann eine Bilanz seines Lebens, finanziell gesehen natürlich. Durch das Schreiben bekam er 100 Pfund, Unterrichten 220, Teller waschen, 20 Pfund, andere Jobs, 20 Pfund. Bei der indischen Polizei hatte er 2000 Pfund bekommen, aber er hasste diese Arbeit. Er wollte unbedingt wissen, wie das Leben ganz unten war. Und er wurde Landstreicher. Eines Morgens tauchte er bei uns zu Hause auf, nachdem er in dem örtlichen Arbeiterheim übernachtet hatte. Er nahm ein Bad, bevor er zum Frühstück kam. Wir stritten uns darüber. Er behauptete, er wisse jetzt, wie das Leben eines Tramps sei. Ich erwiderte, du kannst doch jederzeit die Tramp-Kleidung ausziehen. Du kannst jederzeit wieder heimkommen. Da spielt doch eher die Geisteshaltung eine Rolle. Orwells Schwester Avril nahm die Proletarier-Allüren ihres Bruders nicht wirklich ernst. Auch wenn andere darüber lächelten, George Orwell machte es sich zum Prinzip, selbst zu erleben, worüber er schrieb. Aus Abenteuerlust, aber auch um authentisch zu sein. Seine Erfahrungen als Outlaw schilderte er in »Erledigt in Paris und London«. Um ein Buch über die Armut und das Leben der Arbeiter zu schreiben, »Der Weg nach Wigan Pier«, reiste er nach Nordengland zu den Bergarbeitern. Immer stärker entwickelte sich Orwells politisches Bewusstsein, weit links von der Labour Party. Er steht der Independent Labour Party, ILP, nahe.
Dezember 1936 bis Juni 1937. Orwell kämpft im Spanischen Bürgerkrieg gegen Franco. Die ILP vermittelt ihn in ein Bataillon der spanischen POM, eine marxistisch-revolutionäre Partei, die von den Stalinisten erbittert bekämpft wird.
His clothing was grotesque, to say the least. He wore corduroy riding breeches.
Er trug Reithosen aus Kord, khaki-farbene Wickelgamaschen und ungeheure kotbedeckte Stiefel. Ich hatte noch nie zuvor so große Stiefel gesehen. Er trug eine gelbe, schweinslederne Weste, eine kaffeebraune Wollmütze und den längsten Schal, den ich je gesehen hatte, bis hinauf an die Ohren gewickelt. Auf der Schulter trug er ein altmodisches deutsches Gewehr, um die 50 Jahre alt. Von seinem Gürtel baumelten zwei Handgranaten herunter. Aber was mich am meisten amüsierte, hinter Orwell stand ein zottiger Hund, dem man die Buchstaben POUM auf die Seite gepinselt hatte.
Der ILP-Parlamentarier Bob Edwards kommandierte das ILP-Kontingent an der Front von Aragon, dem auch Orwell zugeteilt war. Der spanische Bürgerkrieg war Orwells Schule des Lebens. In Hommage an Katalonien schildert er seine Erfahrungen, präzise, voller Witz, um Sachlichkeit bemüht, aber auch voller Respekt und Liebe für die Spanier. Am meisten beeindruckte ihn in jenem kurzen Sommer der Anarchie, dass die klassenlose Gesellschaft ein paar Monate lang Realität geworden war.
Jeder, vom General bis zum einfachen Soldaten, erhielt den gleichen Sold, aß die gleiche Verpflegung, trug die gleiche Kleidung und verkehrte mit den anderen auf der Grundlage völliger Gleichheit. Falls man den General, der die Division befehligte, auf den Rücken klopfte und ihn um eine Zigarette bitten wollte, konnte man das tun. Und niemand hätte es als merkwürdig empfunden.
Umso entsetzter war Orwell, als er sah, wie jene Gleichheit in der republikanischen Zone Kataloniens immer weiter zurückgedrängt wurde. Und zwar ausgerechnet auf Betreiben jener Partei, die angeblich die Interessen der Arbeiter vertrat, der Kommunistischen Partei. Für das Ende der Revolution in Spanien gibt es mehrere Gründe. Dem ersten Argument neigte Orwell anfangs selbst zu. Zuerst sollte in einer Volksfront mit den bürgerlichen Parteien der Krieg gegen Franco gewonnen werden, dann konnte man über Revolution reden. Doch schließlich geriet Orwell unwillentlich in das, was Historiker als Bruderkrieg im Spanischen Bürgerkrieg bezeichnen. Die spanischen Kommunisten setzten unmittelbare Direktiven Stalins um, der wichtigste Geld- und Waffenlieferant auf republikanischer Seite. Dazu zählte ein gutes Verhältnis zu den bürgerlichen Parteien, denn man kämpfte gemeinsam gegen den Nationalsozialismus.
Gleichzeitig waren die Kommunisten aber bestrebt, jegliche Konkurrenz im linken Lager auszuschalten. Im Mai 1937 begann in Katalonien eine gnadenlose Hatz auf POM-Mitglieder. POM-Anführer Andrés Nin wurde von den Kommunisten ermordet.
Am 15. Juni hatte die Polizei plötzlich Andrés Nin in seinem Büro verhaftet. Am gleichen Abend noch hatten sie das Hotel Falcón besetzt und alle Männer verhaftet, die dort waren. Hauptsächlich Milizsoldaten auf Urlaub. Das Gebäude wurde sofort in ein Gefängnis verwandelt und in kurzer Zeit war es randvoll mit Gefangenen aller Art. Am nächsten Tag wurde die POM zur illegalen Organisation erklärt.
Statt einer klassenlosen Gesellschaft, in der es keine Trinkgelder und kein Senior mehr gab, herrschte in Barcelona plötzlich eine Atmosphäre von Angst und Terror, wie man sie in Orwells Roman 1984 wiederfindet. Unschuldige Menschen verschwanden, ohne offizielle Anklage, in düsteren spanischen Gefängnissen. Ein Schicksal, das ohne Zweifel auch Orwell selbst ereilt hätte, wenn ihn seine Frau Eileen nicht gewarnt hätte. Gerade noch rechtzeitig, am 23. Juni 1937, gelang es Orwell und seiner Frau, Spanien zu verlassen.
Das ist kein Zufall, dass zweimal an zentraler Stelle es in 1984 heißt, Freiheit heißt eigentlich die Freiheit, sagen zu dürfen, dass zwei und zwei vier sind. Und seine Erfahrung im spanischen Bürgerkrieg war, dass das eben außer Kraft gesetzt wurde. Es wurde einfach irgendwas behauptet und der Preis, der dafür gezahlt werden musste, war sehr hoch. Nicht nur, weil die Wahrheit auf der Strecke blieb, sondern weil auch Menschen auf der Strecke blieben.
1941 bis 1943. Redakteur beim indischen Dienst der BBC.
This is the BBC broadcasting to India. Here is the news for the 21st of March, and this is George Orwell reading it. It is now clear that the Japanese are preparing to attack Australia. Their main aim is what it always
Eine von Orwell verfasste Nachricht, nicht von ihm selbst gesprochen, denn Orwells Originalstimme ist im BBC-Archiv nicht erhalten, da die Tonbänder nur selten archiviert wurden. Orwells Aufgabe war es im Zweiten Weltkrieg, für die indische Kolonie Nachrichten wie diese zu verfassen und ein Kulturprogramm zusammenzustellen. Viel lieber hätte er, wie es seine Art war, mit der Waffe in der Hand gegen die Nazis gekämpft. Aber aufgrund einer Tuberkuloseerkrankung wurde er für untauglich erklärt. Er litt unter der Kriegszensur und es störte ihn, dass er mit seiner Anti-Nazi-Propaganda gleichzeitig das Empire stützen sollte, erzählt BBC-Kollege Tosco Fievel.
He said he was not at all happy in his Indian service broadcasting duties. He thought that
Er sagte, er sei überhaupt nicht glücklich in seiner indischen Sektion. Er fand, man solle den Indern versprechen, dass sie nach Kriegsende, am besten noch während des Krieges, volle Unabhängigkeit erhalten sollten. Die Führer im Kongress sollten aufgefordert werden, eine Regierung zu bilden und so weiter. Ich sagte, da stimme ich schon zu, aber Churchill wird nicht einverstanden sein.
Orwell reagierte allergisch, wie immer, wenn er den Verdacht hegte, die Wahrheit werde manipuliert. Er kündigte seinen gut bezahlten Job bei der BBC. Insider behaupteten, in 1984 die BBC-Kantine oder das für die Kriegszensur zuständige Informationsministerium wiederzuerkennen. Plausibler klingt Orwells eigenes Argument. Seine Arbeit bei der BBC sei eine Verschwendung von Zeit und Talent, da seine Sendungen kaum gehört wurden.
1945. Veröffentlichung von Farm der Tiere. Eine Satire über den Stalinismus. Mehrere Verleger hatten das Manuskript zuvor als inopportun abgelehnt.
Alle Tiere sind gleich. Aber einige Tiere sind gleicher als die anderen.
Farm der Tiere fängt da an, wo Hommage an Katalonien aufhört. Orwell beschreibt in seiner Fabel, wie sich die Tiere einer Farm erfolgreich gegen ihren grausamen Bauern auflehnen. Sie errichten eine egalitäre Herrschaft. Am Ende setzen sich jedoch die klugen Schweine gegenüber Kühen, Hühnern und Schafen durch. Interne Kritiker werden gnadenlos verfolgt. Der Führer, der Eber Napoleon, paktiert plötzlich mit verfeindeten Mächten, so wie Stalin mit Hitler. Orwell zeigt, wie die Revolution zum totalitären System degradiert wird. Eine Analyse, die er in seinem letzten Buch 1984 noch konsequenter fortsetzen wird.
1947 bis 1950. Orwell kämpft gegen die Tuberkulose und schreibt sein Hauptwerk 1984. Am 21. Januar 1950 stirbt George Orwell mit 47 Jahren.
Am Beispiel des Abweichlers Winston Smith erzählt Orwell, wie die herrschende Partei einen Menschen bricht, sein Denken manipuliert und ihn schließlich durch Folter dazu bringt, die Lüge als Wahrheit anzuerkennen. Orwells Spanien-Erfahrung, die stalinistischen Schauprozesse, die Erfahrungen mit der Kriegszensur, all das liefert das historische Material für einen der negativsten, beängstigendsten Romane des 20. Jahrhunderts. Die Manipulation der Wahrheit ist für Orwell der Sündenfall auf einem Irrweg, an dessen Ende vielleicht auch Menschen vernichtet werden.
Wie viel Finger halte ich hoch, Winston? 4. Und wenn die Partei sagt, es sind nicht 4, sondern 5, wie viele dann? 4. Das Wort endete in einem Schmerzensschrei. Die Nadel der Skala war auf 55 hochgeschnellt. Winston war schweißgebadet. Luft schoss in seine Lungen und strömte mit einem dumpfen Stöhnen, das er nicht einmal mit zusammengebissenen Zähnen unterdrücken konnte, wieder aus. Wie viel Finger, Winston? 4. Die Nadel ruckte auf 60 hoch. Wie viel Finger, Winston? 5.
Sie hörten George Orwell, Kämpfer für die Gerechtigkeit, von Gabriele Knetsch. Es sprachen Beate Himmelstoß, Rainer Buck, Peter Veit und Katja Schild. Technik Susanne Harasim, Regie Gabriele Knetsch. Eine Sendung von Radio Wissen.